Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch lädt zur Episode Nummer 118. Es ist viel passiert in Münchner Eishockey-Kosmos, auch in Eishockey-Deutschland ist wieder ein ereignisreiches Wochenende herum und wir müssen über viel reden. Es ist Halbzeit in der Hauptrunde, es gibt viele Köche in der Gerüchteküche, ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen und ansonsten auch die Themen sowieso nicht aus. Ich bin froh, dass ich nicht alleine hier philosophieren muss, darf, soll. Das wollt ihr da draußen natürlich auch nicht, wenn hier Frontbeschallung wäre. Nein, wir haben einerseits wieder einen Dauergast und wir haben einerseits unseren, ja, den haben wir gerade vom Tribünenplatz jetzt wieder geholt auf die Eisfläche quasi, ne? Also Sebi, Stammtischbesetzung wie immer. Grüß dich, servus.
Servus.
Ja, und der Gilbert ist auch mal wieder da. Grüß dich.
Servus, hi.
Weißt du, da kaum hat der Fußball eine Winterpause, beziehungsweise ist nichts Nationales, wo er eingesetzt werden muss und kaum hat der Eishockey-Club nur ein Spiel am Wochenende, was total komisch ist, dass wir plötzlich so wenig Eishockey am Wochenende aus Münchner Sicht hatten, kaum dann bist du wieder da.
Ja, siehst du mal. Ja? Ich brauch's in kleinen Dosen.
Dosen.
Ja. Der gespielte Witz.
Ja. Und ihr merkt schon, Dreierbesetzung heute, der Egel pausiert, der hat dieses bisschen ereignisärmere Münchner Eishockey-Wochenende genutzt, um einfach mal durchzuatmen. Der ist aber auch irgendwie dauerhaft unterwegs und gönnen wir ihm doch mal das einmal durchatmen. Oder nicht?
Ja, er ist ja nicht mehr der Jüngste.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen froh, erstens, weil wir heute mal wieder eine Studioaufnahme haben. Und zweitens, wenn Egel mal pausiert, dann ist er vielleicht auch mal so ein bisschen ausgebremst. Er hat mir letzte Woche ja Prügel angedroht für Wortwitze, wenn die Überhand nehmen. Und der Vorteil ist, wenn jeder in seinem Homestudio ist, kann er mich nicht verprügeln. Wenn er nicht da ist, kann er es gleich doppelt nicht. Und gleich schon mal die Ankündigung. Nächste Woche kann er mir eigentlich auch schwer eine aufstreichen, weil da werden wir in einem Lokal aufzeichnen. Weil
wenn es jetzt dann gleich klingelt bei dir, Flo, ist es nicht der Pizzafahrer, dann weißt du, wo der Egel gerade ist.
Wenn es ein Livestream wäre, ja, dann würde ich mir tatsächlich Sorgen machen und das würde ich ihm auch zutrauen, dass er sich dann quasi auf den Weg macht. Ist es aber Gott sei Dank nicht. Ja. Also das heißt, es ist alles dann schon aufgenommen, wenn, nein, wie gesagt,
Ankündigung.
Für nächste Woche schon. Ja?
Ich bin nicht dabei, Flo, aber es wäre doch cool, wenn ihr da nicht ganz alleine seid. Oder lasst doch einfach mal die Katze aus dem Sack.
Ich lasse die Katze aus dem Sack. Es ist
am 13. wird aufgezeichnet. Das haben wir jetzt ja schon.
Also die kommende Folge, da müsst ihr jetzt noch ein bisschen Geduld haben, denn Folge Nummer 119, das sagen wir gleich, ist eine spezielle Folge. Da warten wir nämlich auf Gäste aus dem Rheinland. Wir haben uns gedacht, wenn die Kölner Haie schon mal in München sind, und dann auch noch der Kölner Eishockey-Podcast eine kleine Deutschland-Rundreise macht und dadurch auch eine kleine Stippvisite an der Isar macht, dann zeigen wir Ihnen mal ein ordentliches Münchner Lokal und nutzen das für eine Aufzeichnung eines gemeinsamen Podcasts. Dementsprechend Folge 119 in der kommenden Woche, erst am Mittwoch in der Früh dann serviert, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Mittwoch, den 14. Je nachdem, wie schnell ich beim Schneiden bin.
Beim 13. wird aufgezeigt. Ja, Herrschaftszeiten, jetzt sag halt, wo und wann.
Sagen wir so, wenn alles glatt läuft, dann sind wir einmal mehr im Paulaner im Tal. Im Herrschaftszeiten. Jetzt weiß es jeder.
Ja, wunderbar.
So, können wir jetzt dann wieder, ich muss jetzt der, wieso geht, wird eigentlich mein Mikrofon hier immer leiser? Beziehungsweise ich höre mich so schlecht. Naja gut, egal, Hauptsache ich kann euch hören, ihr könnt uns hören und wir kommen ins Reden. Wir haben schon wieder fast 5 Minuten verplempert. Es gibt sehr viel zu besprechen. Ich würde fast sagen, wir rollen das Ganze mal so ein ganz kleines bisschen von hinten auf, denn wir haben ja in der letzten Folge, als wir im Rahmen des Heimspiels gegen die Löwen Frankfurt quasi ein bisschen Live-Reaction auch hatten und auch das eine oder andere besprochen haben, ja, haben wir schon gesagt, die Gerüchteküche brodelt und wir hatten Pfannen frisch oder ganz heiß serviert einiges bekommen, wo dann auch Fleisch dran war. Und jetzt gibt es über die Eishockey News ein bisschen Updates. Und da sollten wir, glaube ich, zumindest mal kurz über eine Einordnung sprechen. Fangen wir mal an mit Justin Schütz. Da hat es aus vielen Kölner Quellen geheißen, es sieht so aus, als würde Justin Schütz zur kommenden Saison an den Rhein wechseln und den Hai auf der Brust tragen. Jetzt sieht es so aus, oder zumindest die erste Tendenz, die wir jetzt über die Eishockey News erfahren haben. Es stimmt, dass Justin Schütz wohl das Oberwiesenfeld verlässt, allerdings wohl nicht nach Köln. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wohin denn dann? Was glaubt ihr?
Das kann ja nur meiner Meinung nach besserer Name sein. Also für mich jetzt persönlich ein größerer Name, wo ich zum Beispiel jetzt auch Düsseldorf dazu zählen würde. Also auch an den Rhein, aber halt oder Berlin oder Mannheim. Mannheim kann ich mir jetzt am wenigsten vorstellen, bin ich ganz ehrlich. Berlin könnte ich mir vorstellen, weil die mutmaßlich vielleicht eh so einen kleinen Kahlschlag machen nach dieser Saison und vielleicht versuchen mal wirklich komplett was Neues aufzubauen und dann ein ja doch immer noch junger deutscher Angreifer, der passt dann wahrscheinlich doch ins Konzept. Und aber wie gesagt, Düsseldorf ist auch immer für einen gut und da würde es mich auch nicht wundern, wenn er dann dahin geht, die ja auch mutmaßlich mit Tobi Eder ja dann einen deutschen Angreifer verlieren nach Berlin unter anderem, dann könnte das natürlich auch eine Variante sein.
Also wir spekulieren jetzt einfach.
Da wäre er ja wenigstens im System. Also da wäre er von dem Mitspiel. Die Frage ist halt, wäre er für den Transfer nicht schon zu alt? Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, was gerüchtemäßig alles Mannheim verlässt.
Jetzt muss ich mal die ganz doofe Frage stellen, weil du jetzt die Adler reinschmeißt. Gab es einen sehr in den letzten Jahren prominente Abgänge von München nach Mannheim? Ich wüsste es aus dem Stegreif jetzt erstmal keinen. Wenn, dann waren es namhafte Abgänge von Mannheim nach München.
Richtig.
Interessanter Gedanke, tatsächlich. Also nochmal, das ist jetzt hier wirklich mal einfach nur mal so gedacht, weil es ist schwer einzuschätzen.
Vielleicht tut es ihm gut, auch in einem anderen Top-Club, weil viele sagen immer, was will er denn bei einem anderen Top-Club? Er hätte ja bei uns den Schritt machen können. Mal anders gesagt, aus der normalen Arbeitswelt. In der Firma, wo du gelernt hast, bist immer der Lehrling. Das ist, vielleicht wird es ihm wirklich gut tun, er geht ein bisschen auf die Walz und
kommt dann eventuell gestanden zurück, oder wie?
Ja, Beispiel an Eder, genau, richtig.
Ja, genau.
Genau das habe ich auch gerade gedacht, ja.
Vom Grundgedanken nicht verkehrt. Weil ich es gerade sehe, Sebi, was hast du dir denn da heute eingeschenkt?
Ich habe mir heute ein Red, also der Gilbert kennt es ja schon. Es ist,
wenn ihr das sehen könntet.
Ja. Ich habe vom lieben Martin ein wunderbares Ziegelberger Red Ale bekommen in einer speziellen Geburtstagsflasche. Genau.
Das ist sehr stark. Grüße gehen raus an den Ziegelberg. Das bisher erste und einzige Packmasse-Bier ist dort entstanden. Ja. Also,
es ist sehr gut.
Ja. Gilbert, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Ich habe noch keine Flasche gesehen.
Nee, Dosenbier heute.
Oh.
Genau. Ja, meine Frau schimpft immer, wenn Bier zu lange steht, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Und sie hat tatsächlich noch in unserer Gemüseschublade im Kühlschrank 3 Dosen Bier gefunden. Und die wurden mir jetzt heute tatsächlich einfach vorgesetzt. Und genau, und ja, was weg muss, muss weg.
Du bist echt arm dran. Erstmal Bier und dann Dose und oh.
Nein, ich meine, es ist ja okay. Das ist unser Urlaubsbier, sag ich mal, aus Italien und das kann man schon trinken. Also von daher ist es in Ordnung.
Also, weil ich bekomme natürlich jetzt auch gerade Durst und ich habe so richtig Bock, deswegen gibt es bei mir jetzt den hellen Bock.
Ich werde mir jetzt noch eine Flasche aufmachen und werde dabei gleich noch, ich habe ja noch andere tolle Geburtstagsgeschenke bekommen und wir wissen ja, oder der Schenkende weiß, wie wenig der Flo das mag, wenn ich rumraschel und wenn ich irgendwas mache und wenn irgendwas passiert, auf das er keinen Einfluss hat. Dann habe ich ein tolles Geschenk bekommen und das werde ich jetzt hier auspacken. Und,
Also mal so viel. Wenn, es gibt Mittlerweile ist es ja so, dass wir uns ja auch technisch ein bisschen geupdatet haben und ich habe einzelne Tonspuren. Das heißt, ich kann
ich den weiß nicht, was ich drauf. Weiß nicht, was kommt. Wahrscheinlich weiß es nur einer, was kommt, aber
also ich bin ganz ehrlich, ich habe kein Wort verstanden.
Ich auch nicht. Aber es klingt ungefähr so wie dritte Verlängerung und Vollgas. Aber gut.
Nein. Also lieber Helmut, sehr geil. Wunderbar. Ich mach.
Ein Vegas ein, Golden Knights Flaschenöffner. Sehr schön.
Ja, mit Soundeffekten. Genau.
Mit Soundeffekten.
Der sagt auch noch Flaschen auf und also sehr gut.
Pop. Herzlichen Glückwunsch. Und wie gesagt, ich kann notfalls Sibis Spur stumm schalten. Das Problem ist nur, wenn ich das dann zu oft machen muss, dann dauert es, bis der Podcast bei euch ankommt. Also sollte es zu einer Verspätung kommen, könnte es daran liegen, dass ich Sibis Tonspur immer mal wieder stumm schalten musste bei der Nachbearbeitung. Stichwort Bock, den ich mir gerade aufgemacht habe, den hellen Bock einer Münchner Lokalbrauerei. Wer momentan, wenn er denn zum Einsatz kommt, richtig Bock hat, ist Daniel Alavena. Und da war ja unsere Info, die wir brandheiß bekommen haben beim letzten Heimspiel, dass es Kontakt zu den Eisbären Berlin gibt. Da war noch nicht ganz klar, wie weit ist das? Laufen da in Anführungszeichen nur Gespräche zum Zeitpunkt der Aufnahme? Ist da vielleicht schon was unterschrieben? Am Anfang der Woche nach der Aufnahme hat sich dann da auch das Ganze ein bisschen konkretisiert, dass es Gespräche gibt, aber eben noch nichts unterschrieben ist. Jetzt stand Montagabend, den 5.12., an dem wir ja hier aufzeichnen, ist es so, dass es ja Gespräche zwischen Daniel Alavena gegeben hat und den Eisbären Berlin. Dass es aber jetzt mittlerweile mehr nach einem Verbleib in München aussieht als Nummer 2 hinter Matthias Niederberger. Der Grund, werden wir gleich auch nochmal drüber reden, gesondert. Aber was denkt ihr denn darüber?
Ja gut, die Frage ist auch, was Berlin ihm natürlich gesagt hat, ja. Berlin wird in der sportlichen Session bestimmt irgendwie eine Idee haben oder einen Plan, wie es weitergehen soll irgendwann. Und wenn man sich jetzt vielleicht schon darauf geeinigt hat, dass man vielleicht doch nochmal einen gestandenen Torhüter irgendwo herholen möchte, und sagt Alavena dann auch nur, du kannst bei uns die 2 sein, wenn er die gleiche Chance in München hat, da kommst du dann gleich dazu. Warum soll er dann wechseln? Ja, also ich glaube, da ist es tatsächlich besser, wenn du in München bleibst, wo du auf jeden Fall ein Abo hast, um Champions League zu spielen. Ich glaube, so hochnäsig dürfen wir sein, so arrogant. Anstatt dann in Berlin eventuell, und jetzt bin ich mal ganz böse, vielleicht nächstes Jahr zweite Liga zu spielen. Ja,
ja, da soll man vielleicht nachher auch nochmal ein Wort drüber verlieren, aber bleiben wir mal bei Daniel Alavena.
Naja gut, man muss ja mal drüber reden. Wenn nicht klar ist, wer jetzt nächstes Jahr die Nummer 2 in München wird, und auch da lege ich mir aus dem Fenster hinter, es gibt nur einen Platz hinter Matthias Niederberger. Also sollten wir einen Torhüter holen, der wirklich leistungsgerecht die Ansprüche haben sollte oder könnte, gleichwertig zu Matthias Niederberger, oh, das wäre aber auch geil, aber es wäre, dann geht das ja eh nur über eine Ausländerposition, und weil es einfach keinen zweiten deutschen so starken Torhüter gibt. Und solange das halt nicht klar ist, natürlich muss er irgendwo reden, weil noch ein Jahr die dritte Geige spielen irgendwo oder den, dafür ist er dann zu gut.
Das ist der Gedanke, den ich tatsächlich auch habe. Also noch ein Jahr Rissasee und dann Backup in München, das wird es tendenziell eher nicht geben bei Daniel Alavena, vor allem, weil er ja in seinen Einsätzen jetzt durchaus Duftnoten gesetzt hat, die wir ja hier auch schon seziert haben. Und dementsprechend muss er seine Chancen ausloten. Und warum sich jetzt das Fähnchen so ein bisschen zu drehen scheint, ist, auch das war ein Thema in der vergangenen Woche in Folge 117, die Zukunft von Danny Austin-Birken. Da gab es Gerüchte um ein eventuelles Engagement in Rosenheim, wobei wir gesagt haben, Oberliga ist eher, wirkt jetzt erstmal komisch. Dazu gibt es keine weiteren Infos, können wir gerade von unserer Seite, so viel können wir sagen. Doch, es sieht wohl aus, und da zitieren wir noch einmal die Eishockey News, die am heutigen Montag erschienen ist, dass wohl tatsächlich jetzt der Vertrag von Danny aus den Birken eben ausläuft am Saisonende im Sommer 2023. Und das ist jetzt meine Einschätzung. Ich denke, dass dieser Vertrag nicht mehr verlängert wird. Und damit wäre die Nummer-2-Position frei in München hinter Matthias Niederberger. Und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, und das haben wir in den letzten Wochen durchaus ja auch schon andiskutiert, hinter Matthias Niederberger, der gerade mal 30 ist, jetzt einen jungen Mann wie Daniel Alavena, der schon gezeigt hat, was für ein Potenzial in ihm steckt, hinter ihm aufzubauen. Also Nummer zwei, also wenn Matthias Niederberger mal eine Pause braucht oder einfach auch so einen gewissen Wechsel, auch als Sparringspartner im Training, dann ist Daniel Alavena gerade in der besten Position dafür. Sage ich jetzt ganz deutlich. Gilbert.
Ja, wobei man natürlich aufpassen muss, ein Daniel Alavena, der, ich sage es mal aus zwei Perspektiven, die ich dazu habe. Nummer eins ist leicht dem Fußball, sage ich mal, geschuldet und dem ganzen Beraterwesen, das es im Fußball gibt, das ja wirklich leider mittlerweile eine riesen Überhand genommen hat, was ich befürchte mit ganz wenig Prozent, sage ich mal, dass da vielleicht vom Lager von Alavena so ein bisschen schon versucht worden ist, Druck aufzubauen, dass wenn man denn jetzt in München nicht diese Nummer-2-Position bekommt, in Anführungszeichen, dann gibt es auch eine andere Option mit Berlin zum Beispiel. Jetzt weiß natürlich keiner, wie weit und über was genau man mit Berlin gesprochen hat. Deswegen, das ist einfach nur eine vollkommen ins Blaue hinein Aussage. Auf der anderen Seite kann sich natürlich ein Daniel Alavena als deutscher Torwart natürlich auch aussuchen, wo er hingeht. Also es müsste jetzt nicht Berlin sein, die sind wahrscheinlich finanziell mit die stärksten, wo er am meisten verdienen würde, aber nehmen wir nochmal Düsseldorf oder wer auch immer, die würden natürlich einen jungen deutschen Torwart, der jetzt auch nicht der allerschlechteste ist, mit Kusshand nehmen. Und da wäre natürlich der IHC schlecht beraten, den, wie du sagst, dann nicht langfristig zu binden, aufzubauen als Nummer zwei. Und ich meine, wir wissen ja alle, bei Don Jackson, da kommst du als Torhüter schon deine Einsätze. Vielleicht mal weniger als der andere natürlich, wenn der andere besser ist. Und Niederberger ist die klare Nummer eins. Aber ich denke, für alle Beteiligten ist es das Beste, wenn er beim EHC bleibt und dann auch ab nächsten Jahr wirklich die nominelle Nummer zwei ist. Und wer weiß, was passiert. Also vielleicht ist er dann ein Jahr später schon die eins. Geht ja immer ganz schnell.
Durchaus möglich. Also von dem her eine auf alle Fälle sehr, sehr spannende Position. Torhüter-Diskussionen in München ja mittlerweile wirklich traditionell. Aber wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, wie sie es jetzt darstellt, halte ich das durchaus für einen, nennen wir es mal, gangbaren Weg. Aber wir werden sehen.
Aber auf wen schimpfst du dann, wenn du zwei gute hast?
Das ist die große Frage. Gehen uns die Schimpfthemen aus? Ich glaube nicht.
Da steht halt dann die Abwehr noch mehr im Fokus als vorher.
Also einfach nein. Mann, warum sollen uns die Schimpfthemen ausgehen?
Stimmt, wir haben ja dich.
Also. Und wenn ich es mir aus den Rippen schneiden muss.
Ich finde was, woran ich rummeckern kann. In diesem Zusammenhang auch gar nicht so uninteressant, weil wir auch immer mal wieder gucken, was macht denn der ein oder andere Ex-Münchner so. Die Zeit von Kevin Reich beim EHC Ingolstadt scheint sich auch dem Ende zuzuneigen. Und da sieht es wohl danach aus, als dass er in die Heimat wechselt zu den Iserlohn Roosters.
Ja.
Ich persönlich stelle mir jetzt die Frage, ist er in Ingolstadt gescheitert oder ist es einfach nur ein nächster Schritt?
Ach, der 3 Shutouts, 1,93 Gegentorschnitt, bitte. Also gescheitert ist ja bitte was anders, oder?
Ich wollte jetzt auch mal ein bisschen provozieren.
Ja, bei dem wird ja mutmaßlich auch der Vertrag auslaufen. Und jetzt bin ich wieder bei den finanziellen Themen. Ich glaube, in Ingolstadt hat man schon so ein bisschen damit gerechnet, dass man da er ist ja nicht schlecht, aber einen sehr guten Torwart bekommt und vielleicht auch nochmal wirklich ein Wörtchen Richtung Meisterschaft mitreden kann. Und das hat sich jetzt halt nicht so bewahrheitet, sage ich mal. Dass man sich vielleicht auch nicht mehr leisten kann.
Da stelle ich jetzt die böse Frage, aber Iserlohn kann ihn sich leisten.
Nein, aber ich meine, wenn Ingolstadt ihm vielleicht einen Vertrag anbietet mit Summe X und er kann in die Heimat zum gleichen Geld und er will da natürlich auch hin, wobei man kann es ja nur schön finden, wenn man schon da kommt, nehme ich jetzt mal an.
Oh ja.
ja, kleiner Gruß an den Seiler See. Nein, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also wenn er ein vernünftiges Angebot bekommt und er kann dahin, wo er hin möchte, warum soll er es nicht machen? Natürlich ist es sportlich ein Abstieg, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber wer weiß, kann, wie gesagt, im Eishockey geht es immer ganz schnell.
Ja.
Ja. Aber man darf auch mal gemein sein. Also.
Vor allem am Stammtisch, ne?
Ja.
Wie es darf mal schon sein.
Dann haben wir noch, ja? Ich bin auch noch, können wir, irgendwann muss man da auch mal Preise verleihen. Also letzte Woche war es doch Shorthanded News, also auch gut reinzuhören, und dafür würde ich gerne Fabian Huber einen imaginären Orden verleihen, weil für den Ausspruch, was Landshut ist, das freundliche Straubing, das ist das hat mich der war so gut.
Ja, liebe Grüße an Fabian Huber, der war ja bei uns auch vor Ewigkeiten so, schon bald zu Gast. Das war schon die bayerische Folge der Shorthanded News aller Zeiten.
So nett einen raushauen und also allerhöchsten Respekt.
Ja.
Sehr gut.
Absolut. Wenn wir die Gerüchteküche dann zudeckeln wollen, schmeiße ich noch zwei Namen rein, mit denen sich der EHC Werder München angeblich ebenfalls laut Infos der Eishockey News durchaus beschäftigt. Mit welchen fangen wir denn an?
Oh komm, fangen wir mit dem Wortspiel an. Irgendwas.
Es wäre schon eisenhart, wenn dieser Wechsel zustande kommen würde. Also Markus Eisenschmidt ist der eine. Das wär der nächste Adler, der den Horst verlässt.
Ja, und das ist so ein Wechsel vom Kaliber, sage ich jetzt mal, Frank Maurer damals. Ich hoffe jetzt nicht, dass er vorher noch Meister wird bei denen und dann zu uns kommt. Das müsste jetzt nicht unbedingt sein.
Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, den hundertprozentigen gleichen Ding will ich nicht haben.
Nee. Nein, aber ich finde es gut. Ist ein weiterer Deutscher, da sind wir schon wieder. Nationalspieler auch.
Es ist ein Bayer, geboren in Marktoberdorf.
Ja, natürlich, das kommt noch dazu. Ja, ein Allgäuer. Und nein, also deswegen, wenn es klappt, sehr, sehr gerne.
Vor allem auch noch im besten Eishockey-Alter mit 27. Was sagt der Sebi?
Ja.
Also Sebi ist restlos begeistert, das kann ich euch sagen.
Nein, Gesichtsausdruck ist mega. Ich bin ja durchaus immer dabei. Ich bin schon immer so am Überlegen, ja, wenn der kommt, für wen? Und das ist halt die interessante Geschichte, weil ich meine, diese 95er Jahrgänge mit der Regel, dass du eine gewisse Anzahl an U-Spielern drin haben musst und ist halt schon immer
Vor allem, weil Nico Kremmer ja fix ist.
Ja, genau. Also ich meine, du bist ja eh irgendwo da, du mit Kremmer. Im Red Bull-Universum weißt du ja auch nie so genau, welcher Vertrag jetzt noch genau wie lang läuft. Aber ich meine, Tiffels, Elis, Hager, also ich meine die besseren, guten Deutschen, die auch, ich sage jetzt mal, in der Nationalmannschaft und zum Beispiel, da haben wir ja schon einige da. Also es ist ja, da heißt gerade momentan, dass Schütz weggeht. Wäre für mich aber dann auch nur logisch, weil er ja dann keine, der müsste nächstes Jahr 23, oder? 23
Schütz werden. Fliegt doch aus der U-Regelung raus.
Richtig, genau. Genauso wie eben Alavena. Deswegen war es für Alavena ja auch ganz interessant, da mal zu schauen. Förderlizenz ist halt dann einfach nicht mehr so einfach und eine Einsatzgarantie hast halt dann auch nicht mehr. Das heißt, also für Schütz muss auf jeden Fall jemand von unten nachgezogen werden.
da hakt es, denke ich, nicht so extrem.
Nein, auch, ich denke, da läuft der eine oder andere rum in der Organisation, den man da durchaus bringen kann. Aber
ich glaube eher, dass man versucht, so ein bisschen was vom, oder vielleicht jetzt schon weiß, dass man so ein bisschen was vom Ausländerlizenzen Alteisen, nenne ich es jetzt mal, los wird. Weil anders könnte ich es mir jetzt auch nicht erklären, wenn wir jetzt nur mal aufs Alter und auf die U23-Regelung schauen.
Ich sag mal so, wenn ein Spieler wie Markus Eisenschmidt, ein gestandener Eishockey-Profi, bestes Eishockey-Alter, Nationalspieler, einer auch der Säulen, wenn da der Vertrag ausläuft, es wäre ja töricht, sich nicht mit dieser Personalie zumindest mal zu beschäftigen. Also das muss man natürlich auch mal ganz
deutlich sagen. Ja, beschäftigen auf jeden Fall. Also das.
Und wenn wir dann mal eins weitergehen, einer, der einen Tick mehr Erfahrung hat, nicht nur vom Alter her, weil er 30 ist, sondern auch, weil er schon in Übersee gespielt hat. Ich sag mal so, der hackelt kühn übers Eis, ja? Der Tom.
Das wiederum wäre halt wieder mal Name, ja?
Also Tom Kühnhackl, momentan bei Skellefteå in Schweden aktiv, wir wissen alle, war in der NHL und hat auch den Stanley Cup gewonnen, auch ein Bayer, geboren in Landshut, auch dessen Vertrag läuft aus und geht in dieselbe Richtung, aber da hast du halt das Thema, da ist der Name halt auch nochmal so eine richtige Signalwirkung.
Aber das ist halt der Kategorie Spieler, wo du dir wirklich, wenn der auf dem Markt ist und du ihn kriegen kannst, dann musst du dir überlegen, wie du ihn in dein Team einbinden kannst.
Das war ja genau das Gleiche wie mit Holzer damals, ja. Als der wieder zurückgekommen ist, genau das Gleiche. Damit, mit dem hat man ja auch gesprochen, aber wie sie gesagt, passt er rein, können wir den brauchen, ja.
Ja, du musst. Ja, man muss ja fast Platz schaffen für solche Spielertypen und auch mit dem Fazit und Ding sind wir vielleicht zu früh, aber auf Holzer komme ich nachher nochmal.
Auf Corby Holzer kommst du nachher nochmal. Okay.
Ja.
Sagen wir mal ganz kurz, momentan Tom Kühnhackl in der schwedischen Liga bei 18 Einsätzen, 3 Tore, 3 Vorlagen, damit 6 also, Punkten. Und Markus Eisenschmidt, ganz kurz, lass mich doch einmal ausreden, bei den Adler Mannheim in dieser Saison bei 25 Einsätzen, 2 Toren und 6 Vorlagen.
Um vielleicht auch früher bei Holzer zu sein, man muss aber auch mal schauen, welche Spieler frei werden und welche Plätze Mannheim auch gerade frei macht. Also wir reden ja auch gerade darum, wer alles aus Mannheim weggeht. Und da würde so ein Kühnhackl auch sehr guter Ersatz sein. Also ich denke, da wird es ordentlich zur Sache gehen, jetzt gerade bei den Verlängerungen. Und dass die Eisbären Berlin mit ihrem momentanen Personal nicht zufrieden sein können. Das muss eigentlich auch jeder irgendwo auf dem Zettel haben. Also ich denke, gerade die Top 3 die werden sich um die richtig guten Spieler schon ordentlich bemühen müssen. Ja. Die kommen nicht mehr ganz freiwillig zu dir.
Ja, ich glaube aber vor allem Berlin, weil ich kann mir schon gut vorstellen, dass Berlin im Mai irgendwann wirklich die Kriegskasse aufmacht, im schlimmsten Fall, und dann sagt so, und jetzt mit aller Gewalt. Ja. Und wenn du dann natürlich einen Kühnhackl kriegst,
dem kannst du halt auch dem Eigner aus den USA ganz gut verklickern, ne? Weil genau. Tom Kühnhackl, den kennt man da drüben auch noch.
Ja. Nein, aber das ist wirklich was passieren kann. Also da, ich möchte es mir jetzt gar nicht vorstellen, wenn das wirklich passieren sollte, was dann nächstes Jahr bei Berlin für eine Mannschaft tatsächlich auf dem Eis steht.
Ja.
Auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Und weil ich es jetzt nur gerade sehe, weil ich gerade Elite Prospects aufhabe, Brooks Masek in der KHL bei 37 Einsätzen, 39 Punkte, damit auf Platz 2 der Topscorer. Kennen wir ja auch noch. Wollte ich einmal kurz reinschmeißen, weil es mir gerade auffällt. Ploppt mir hier gerade links auf.
Ja, die KHL. Anscheinend scheint es dem ja zu gefallen dort. Also es ist ja...
Naja. Es gibt auch doofe Vertragslagen, aber nix gewesen, weiß man nicht.
Ja.
Nun gut, wollen wir dann so ein bisschen ins Aktuellere einsteigen. Wir haben es schon gesagt, an diesem Wochenende total ungewohnt. Der Herz Red Bull München hat nur am Freitag gespielt. Wir hatten Sonntag frei. Das kennen wir eigentlich schon gar nicht mehr. Was habt ihr am Wochenende gemacht?
Mhm. Ich habe die diesjährige Christkindlmarkt-Tour fortgeführt, die ich für mich selbst ausgerufen habe. War gut.
Also okay, einmal also Recovery mit Glühwein.
Kann man sich sehr schön anschauen auf dem Kapellenplatz. Also es ist wirklich ein sehr schöner Christkindlmarkt.
Und, welcher? Du warst gerade kurzzeitig mal auf.
In Altötting. Hm. Sehr schön. Auch mit dem Zug gut zu erreichen. Mhm. Ja, wir sind unten geblieben und waren am Tag später auf dem Schloss Tüssling. Mhm. Ja, war auch schön. Da waren wir früher schon nochmal, da muss ich aber ganz ehrlich sagen, also für das, was die mittlerweile am Preis, also 9 Euro Eintritt, da hat es mir einen Tag vorher schon besser gefallen, da hat es keinen Eintritt gekostet und die restlichen Preise waren auch sehr ähnlich. Also mhm. Ja. Kann man schöner machen, aber jetzt geht's rund.
Und Gilbert? Was hast du so gemacht seit der letzten Folge? Auch eher ungewohnt gewesen.
wann war das? Nein. Nee, bei mir steht aber das schon seit letzter Woche eigentlich alles für mich selbst auch erstmal unerwarteterweise im Zeichen von der Fußball-WM momentan. Hatte dann doch nicht gedacht oder nicht vorgehabt, im ersten Moment so viel mitzunehmen. Und im Endeffekt habe ich bis jetzt tatsächlich jedes einzelne Spiel gesehen. Und ja, und das hat mich dann auch so ein bisschen übers Wochenende begleitet und dann war es, muss ich jetzt leise sagen, weil sie neben mir sitzt, schön, dass ich am Sonntag hier alleine war zu Hause.
Aber das sieht man mal, ne? Sobald man Zeit hat, dann guckt man sogar diese unsägliche WM ein bisschen mehr. Ich gebe zu, ich habe auch mehr gesehen als gedacht, aber lasst uns beim Eishockey bleiben, ist vielleicht
genau,
besser.
Genau, nee, und ja, genau. Das war sozusagen mein Wochenende. Auch am Sonntag dann halt tatsächlich vorm Bildschirm.
Das ist schön. Wie gesagt, seit unserer letzten Aufzeichnung nach dem 3:2 gegen Frankfurt München nur einmal im Einsatz am Freitagabend in Nürnberg. 4:1 gewonnen. Retro-Spieltag in Nürnberg. Ich muss nochmal dazu sagen, coole Trikots von Nürnberg für meinen Geschmack. Also ich fand, Sibi schüttelt den Kopf. Ich fand sie super.
Ich wollte dich nur korrigieren. Es war zwischendurch man kann es leicht vergessen, aber ich war ja dort. Also ich habe das ja hautnah miterleben dürfen. Wir haben auch noch in Iserlohn gespielt.
Ach stimmt, das gibt's ja auch noch. Entschuldigung. Ja, aber da mal schnell ein 5-0 mitgenommen. Okay, Entschuldigung. Also 5-0 in Iserlohn, 4-1 in Nürnberg. Zahlreiche mitgereiste Fans auch in Nürnberg mit dabei gewesen. Ist auch mal wieder schön gewesen zu sehen. Auch, dass die Halle da voll war. Ich weiß nicht, ob es Zuschauerrekord für diese Saison bei Nürnberg war, aber zumindest war es deutlichst über dem Schnitt. Und unter dem Strich bleibt, dass der EHC Red Bull München mittlerweile 8 Siege in Folge eingefahren hat. Also damit auch natürlich das formbeste Team in der Liga ist. Und nachdem in der Verfolgergruppe dann durchaus mal der ein oder andere Punkt auch liegen geblieben ist, grüßt München natürlich von der Tabellenspitze nach 26 Spielen 59 Punkte. Sebis heißgeliebter Punktekoeffizient liegt bei 2,269 und die Adler Mannheim auf Rang 2 haben 1,92, also 25 Spiele, 48 Punkte. Ich muss mal sagen, also so gesehen im Münchner Eishockey-Kosmos ist gerade Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, dass wir zumindest ein, zwei Sätze verlieren über das Team, das jetzt auf einem Abstiegsplatz steht und vor einem halben Jahr den Meisterpokal in die Höhe gereckt hat, die Eisbären Berlin. Ich werde langsam nicht mehr schlau draus. Irgendwie denkst du dir bei jedem Spiel, jetzt muss doch mal der Knoten platzen und der platzt nicht. Und ganz ehrlich, ich will jetzt hier auch gar keine Häme ausschütten. Dass es mal eine Übergangssaison geben kann, weil du einfach wichtige Spieler verloren hast, geschenkt. Blöd ist nur, wenn das anscheinend so übergangsmäßig ist und es halt jetzt mittlerweile den Abstieg gibt.
Ja, ähnlich. Also gut, denk mal, das werden die Berliner besser wissen als wir. Man kann sich's halt nicht erklären. Ja, ich glaube, die werden schon an bestimmten Stellschrauben versuchen zu drehen, aber es hilft halt nichts. Ja. Klar, Phasen hast du immer, aber das ist halt schon, würde ich jetzt mal sagen, länger keine Phase mehr.
Und wir haben jetzt ja fast die Hinrunde gespielt. Also wir wollen ja heute schon ein erstes Halbzeitfazit ziehen, auch wenn ist natürlich 26 Spiele bisher gewesen sind, die der EHC Red Bull München gemacht hat, und wir wissen, alles sind 56 Vorrundenspiele. Aber trotzdem ziehen wir ja heute schon eine kleine Halbzeitbilanz.
Ja, es ist ja vor allem eher schlechter geworden als besser. Ja? Also klar kann das jetzt in der zweiten Hälfte komplett um 180 Grad gedreht sein, aber einzig der Glaube fehlt.
Ja, jetzt mal zwei, drei Spiele am Stück einigermaßen ordentlich spielen, dass es das reicht, und dann schnupperst du in der DEL momentan. Das ist eben das mit diesem Punktekoeffizienten, da schaust halt gar nicht so genau. Ich meine, die haben 27 Spiele, das heißt auf Platz 10 35 Punkte, irgendwo 7 Spiele, das hast du jetzt während der Weihnachtszeit, wenn du einen kleinen Lauf hinlegst, bist du auf einmal wieder in den Pre-Playoff-Plätzen. Also der Abgesang ist mir zu früh.
Naja, ich rede jetzt nicht von einem Abgesang, ich rede auch von einem
Status, ja, aber, Quo,
der
aber
natürlich sehr, sehr verrückt ist.
Natürlich, aber es ist, vielleicht holen sie doch irgendwann mal einen Torhüter noch dazu, der ihnen ein bisschen mehr Sicherheit hinten gibt, aber ich glaube es nicht. Und wie der Gilbert sagt, ich glaube halt nicht, dass die im Mai die Kriegskasse aufmachen werden, sondern irgendwann noch im Januar, um wirklich nochmal, wenn es soweit kommen sollte, das Gröbste abzuwenden oder eben dann doch noch in die Playoffs zu kommen. Und dann sind die Eisbären, glaube ich. Und dann könnten die rein theoretisch auch vom Platz 10 wirklich wieder mal so eine Mannschaft sein, die von unten rauf noch irgendwas reißen kann, weil dass die Spieler im Kader haben, die es können, das wissen wir alle.
Also mit Sicherheit. Also abschreiben würde ich die Eisbären nicht. Die Frage ist halt nur, also, wann zünden es denn jetzt einmal?
Im Gegenteil, so ein bisschen wie Ingolstadt damals, glaube ich. Das ist
dass mit Ingolstadt halt niemand gerechnet hat.
Die ganze Zeit abgeschrieben. Die ganze Zeit, eigentlich hast du eine Top-Mannschaft und dann funktioniert's nicht und dann bist du abgeschrieben und irgendwann macht's Klack, und das traue ich Ihnen auf jeden Fall zu.
Gut, dann gab's noch eine Sache am Wochenende, über die wir definitiv kurz reden sollten. Das DEL Wintergame in Köln, insgesamt eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung, auch wenn es diesmal nicht ganz ausverkauft war. Es waren trotzdem über 40.000 Zuschauer da. Ich glaube, es war ein sehr attraktives Spiel, auch wenn die beiden Mannschaften mit uns jetzt tendenziell nicht so viel zu tun haben. De facto, die Kölner haben Mannheim geschlagen. Das hat natürlich aus Münchner Sicht gut getan, mit Blick auf die Tabelle. Und was ganz interessant ist, in 2 Jahren soll ja das nächste DEL Wintergame anstehen. Erstmal abgesehen davon, dass Köln jetzt noch 2 Spiele im Kölner Fußballstadion hat. Ich glaube, gegen Augsburg und Bremerhaven, wo teilweise erstmal nur die Unterränge der Längsgeraden aufgemacht sind, weil nicht mehr Tickets verkauft wurden. Das war zumindest das zuletzt zu lesen war. Was ich ganz interessant finde, für das DEL Wintergame 2025 gibt es anscheinend Stand heute noch keine Interessenten. Und jetzt einfach mal zur Diskussion gestellt. Was denkt ihr drüber und warum? Und könnt ihr es nachvollziehen?
Nee, ich kann es nachvollziehen, weil es halt einfach schweineteuer ist. Das heißt, die kleinen Standorte können es sich nicht leisten.
Abgesehen davon, dass sie erstmal ein Stadion bräuchten.
Genau. Dann gäbe es ein paar kleine, die bräuchten dann aber den größeren Partner mehr oder weniger als Mitfinanzier. Und welcher der großen Partner geht da als Junior-Partner rein und muss eigentlich das meiste Geld mitbringen und schauen, das macht.
Also einmal hatten wir diese Situation nicht. So ein bisschen mit Schwenningen und Mannheim. Damals in Sinsheim. Aber klar, ich sehe den Punkt. Momentan kann ich mir auch keinen vorstellen.
Ich könnte es mir höchstens vorstellen, dass du es wirklich machst, so wie jetzt momentan bei den Kölnern, dass du sagst, okay, du machst das nicht für ein Wochenende. Du machst das für ein paar Spiele hintereinander
und suchst
dir irgendwo einen Standort, wo das Sinn macht. Oder du spielst an 2 Tagen oder in einer Woche mit 4 Teams, die irgendwo anreisen. Eventuell irgendwo ziemlich zentral. Also ich meine, du hättest in Bayern ja durchaus dieses Jahr noch die Möglichkeit oder vielleicht in 2 Jahren ja wieder, wenn es die Augsburger wieder hochgeschafft haben, dass du sagen könntest, du könntest irgendwo so eine so schön die bayerischen Mannschaften mitspielen lassen, eben irgendwo bei Ingolstadt. Holst halt die 4 interessanteren Mannschaften raus, holst Augsburg, München, Ingolstadt, Nürnberg und dann spielst halt mit den 4 Mannschaften. Also könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder aber bei diesem Wintergame, ich schaue nicht wirklich oft NHL, aber diese Geschichte am Lake Tahoe, die ist mir hängen geblieben. Und vielleicht muss die DEL auch mal weiterbringen. Es braucht nicht immer die großen Tribünen dazu. Manchmal ist es vielleicht auch einfach geil, wenn man so ein Spektakel irgendwo veranstaltet. Und auch da fänden sich Mannschaften. Und wenn man das irgendwo im Januar macht, dann hat man gerade irgendwo in der Alpenregion bestimmt auch so ein paar geile Stadien, die man da oder Seen, die einen guten, eine richtig schöne Kulisse dafür abgeben würden, für eben genau sowas. Also rund
Ja.
um Füssen, rund um Garmisch, da findet sich schon einiges. Also
Ich meine, die Frage, die ich mir stelle, muss es denn immer ein Fußballstadion sein? Ich,
ja, genau,
es kann ja auch
also
mal was temporär Aufgebautes an einer prominenten Stelle sein.
ja, das Problem, warum es ja die Fußballstadien, vor allem die großen sind, ist halt einfach immer der Kostenfaktor. Ja. Die Eisfläche kostet ja immer gleich viel, egal wo du die hinstellst. Klar, irgendwo, wenn du es in die Alpen fährst, dann wird es wahrscheinlich vom Transport her nochmal ein bisschen teurer werden. Aber ob ich die Eisfläche jetzt in dem Stadion für 5.000, 10.000, 60.000 Leute aufstelle, kostet am Ende ja das Gleiche. Hätte was, ja, aber da, wie gesagt, da brauchst du halt auch wieder jemanden, der es finanziert.
Ja.
Weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja da an der Autobahn Richtung Salzburg unten. Also es ist ja. Man munkelt ja, dass es da Firmen gibt, die für so Events echt was ein Herz haben.
Die zum Beispiel Schlittschuhbahnen den Olympiaberg runter kurz mal aufbauen. Die war schon mal
Das war
gab's
so
da.
geil. Ja.
Ja, da wären wir
Ja.
wieder beim Thema Olympiasee. Ja, also das, wir
Ja.
haben es ja auch bei deinem Geburtstag wieder thematisiert. Das ist ja genau
Ja,
das
wir haben
Gleiche.
drüber gesprochen. Da müsste halt die DEL einfach mal über ihren Schatten springen und auch mal verrückte Sachen zulassen und uns endlich auf dem Olympiasee spielen lassen. Fertig.
Tja.
Naturtribüne, hast einen geilen Hang, hast einen super Berg. Du kannst ja da alles hinstellen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem, aber
Ich sag mal so. Seit den European Championships, was man gesehen hat, was in München möglich ist, halte ich viel für möglich.
ja,
Definitiv, ne?
aber man muss ja unbedingt in einem Fußballstadion spielen, weil wir haben ja in Deutschland und in Deutschland müssen wir Fußball machen. Fußball.
Okay.
Aber
Dann.
nochmal abschließend, also warum
Ja.
2025 keiner? Also ich denke, da sind wir wirklich beim Kostenfaktor. Keiner weiß auch, wie sich die Energiekosten weiterentwickeln und warum soll ich mich da jetzt schon in die Nesseln setzen mit einer Bewerbung und dann bin ich am Ende der Einzige und kriege vielleicht sogar noch einen Zuschlag. Ich weiß jetzt nicht, wie da die Verträge sind, aber ich meine, ob ich es in dem Moment dann machen muss oder nicht. Aber und vor allem die es wahrscheinlich gern machen würden, jetzt mal wir ausgenommen, die wissen ja gar nicht, in welcher Liga sie dann spielen. Ja.
Ja, nicht so einfach. Es geht halt ums liebe Geld. Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt es das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Online-Shop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also, Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Dann lasst uns darauf zu sprechen kommen, was wir quasi am Anfang dieser Folge ja schon angekündigt haben. Wir wollen mal so eine erste kleine Rückschau machen in Richtung Münchner Eishockey-Kosmos. Wir haben 6 Kategorien: Gewinner, Verlierer, Überraschung, Highlight, Lowlight und Newcomer. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem bisherigen Gewinner der Saison. Wer möchte denn anfangen?
Ich.
Gut. Bin ganz selbstlos.
Ich bin da ganz, der größte Gewinner für mich dieses Jahr ist, und zwar, das sind mehrere Leute, denen wir beim IHC dieses Jahr, wenn wir ganz ehrlich sind, wenig zugetraut haben, die aber richtig reinhauen, und das ist die komplette Verteidigung des IHC Red Bull München.
Die gesamte Verteidigung sind eine Gewinner.
Was wir geschimpft, und da bin ich jetzt wieder beim Holzer, den wollte ich nämlich da zurück, was wir bisher immer geschimpft haben und was wir nicht nur geschimpft oder wo wir auch gesagt haben, es wäre jetzt gut, da brauchen wir noch mindestens 1-2 richtig gute und richtig, also so schlecht sind die gar nicht unterwegs, wenn man sich das Ganze anschaut. Und klar, jetzt hast du halt die momentan die Ausfälle mit Beul und Geschichten, aber dass der sich da nochmal reinhängt und dass ein Appendino, von dem man ja viel gesehen hat, was der eigentlich kann, was er verletzungsbedingt die letzten 2 Jahre dann immer wieder rausgeflogen ist. Ich finde das schon durchaus nochmal zu erwähnen, so oft wie man draufgehört habe, aber das ist für mich wirklich der Gewinner und die Überraschung in dieser Saison.
Hilber, wie schaut es bei dir aus?
Ja, ich kann mich da Sebi anschließen, wobei ich es da noch ein bisschen weiter umfassen möchte, dass es eigentlich die ganze Mannschaft ist, die einfach so eine Konstanz auch bietet. Wir haben ja vorhin auch über den Punkteschnitt gesprochen, die 8 Spiele gewonnen, auch wenn es nicht immer schön war, auch wenn es nicht immer jetzt die Kantersiege waren, aber einfach die Konstanz, dass man weiter seine Leistung bringt, dass man die Spiele, die vielleicht jetzt auch so ein bisschen auf Messerschneide standen, dann doch irgendwie nach Hause bringt. Das ist für mich auf jeden Fall ein ganz großes Plus, und wenn ich es auf einer Person festmachen möchte, bin ich dann so frei und nenne jetzt einfach mal Andi Eder, der mir wirklich gut gefällt, ich finde auch immer wieder positiv raussticht und auch einfach zeigt, was aus ihm geworden ist, ja, und da glaube ich auch der Verpflichtung von ihm auch nochmal oder der Rückholaktion nochmal recht gibt, also alles richtig gemacht.
Mein Gewinner wäre tatsächlich auch Andi Eder nach seiner Rückkehr. 25 Einsätze, 11 Tore, 11 Assists, er ist damit der Topscorer des EHC Red Bull München, und das ist ein ganz anderer Andi Eder, der damals München verlassen hat und der jetzt zurückgekommen ist. Wen ich tendenziell vielleicht auch noch nennen würde,
ist natürlich jetzt in der Hinsicht ein bisschen schwer zu vergleichen. Natürlich Daniel Alavena, aber es sind halt, wenn man jetzt mal die gesamte Serie betrachtet bisher, dann hat Daniel Alavena natürlich deutlich weniger Einsätze gehabt als Andy Eder. Und deswegen, ja, wie man dann vielleicht noch so ein bisschen auch mit als Gewinner sehen möchte oder den ich zumindest als Gewinner mit betiteln würde, wäre Patrick Hager durch die geschärfte Kapitänsposition mittlerweile.
Ja, der wäre bei mir auf Nummer drei gewesen. Hat mich wirklich sehr überrascht, dass er da nochmal. Also Hager hat wirklich der hat enorm draufgelegt. Von seiner Präsenz auf dem Eis, also vom wüsten ungeduldig nur rauen, aber er ist halt wirklich der Leader schlechthin. Und kurz davor auf Nummer zwei hätte ich noch Philipp Wajeka gehabt.
Den darf man nicht vergessen.
Der für mich so einen enormen Sprung gemacht hat, nochmal in dieser Saison. Alavena habe ich da relativ, den habe ich noch gar nicht so mit dabei, weil dafür hat er mir dann, also um eine wirkliche Überraschung zu sein, dafür hat er für meinen Geschmack noch zu wenig Eiszeit bekommen. Weil ich sage jetzt mal, ein Torhüter kann man ein gutes Spiel haben und reingeschmissen werden, wenn der Gegner eigentlich schon durch ist. Ja, das ist nicht einfach. Das kann auch nach hinten losgehen, aber ich glaube, dass das ein bisschen dankbar ist. Aber deswegen bin ich bei Alavena nicht ganz bei dir. Also ich bin gespannt, ob er schafft, zu einer richtigen Überraschung zu werden. Aber dafür, um ihn jetzt schon so hoch zu setzen, habe ich ihn einfach zu wenig gesehen in dieser Saison. Und das liegt nicht an ihm, sondern halt einfach an der Situation.
Dann lass uns weitergehen. Der Verlierer der bisherigen Saison beim EHC Red Bull München. Möchtest du gleich weitermachen, Sibi, oder Gilbert, fängst du diesmal an?
Ich hätte nicht mal einen, also nicht, dass ich jetzt auf keinen draufhauen möchte oder also jetzt auf irgendeine Person oder vielleicht, also keine Person, also kein Spieler. Was mir so ein bisschen mal wieder auf den Zeiger geht, ist halt diese Ungeduld im Umfeld, die Wortwahl im Umfeld, aber da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen und ich glaube, jedes Mal, wenn ich dabei bin, kommt das wieder hoch. Ja, das zieht sich aber halt auch wie so ein roter Faden durch die Jahre beim EHC, dass einfach sehr schnell, sehr grob auf Leute draufgehauen wird und ja. Das ist leider für mich halt immer so das Wiederkehrende. Da sind wir schon wieder bei Lowlight vielleicht, aber das
ist. Ich wollte gerade fragen, ist das nicht eher Lowlight
ja, als Verlierer? Ja, es wäre für mich so beides. Also für mich leidet da das Umfeld auch immer drunter, wenn dann mehr geschimpft wird. Deswegen einen richtigen Verlierer gibt's halt nicht. Ja, also schau auf die Tabelle, schau auf die einzelnen Spieler. Du könntest jetzt nicht mal einen rauspicken. Klar, ich werde wieder irgendwo einen finden, der Danny aus den Birken nennt, ja. Aber ich könnte jetzt keinen rauspicken, wenn ich mir jetzt von den Feldspielern auch mal Statistiken anschaue, wo ich sage, oh, also wenn ich mir die Statistiken anschaue, dann ist das schon unter aller Sau, sage ich jetzt mal. Oder der spielt weit hinter den Erwartungen oder auch unter seinen Möglichkeiten. Für mich ist dieses Jahr einfach, bin ich nochmal bei den Gewinnern, das Kollektiv entscheidend bis hierhin. Und das läuft. Champions League, mein Gott, abgehakt, ja. Nächstes Jahr neuer Versuch, aber nur auf die DL bezogen. Wunderbar. Und für mich gibt es da jetzt keinen wirklichen Verlierer.
Der Sebi schwenkt schon den Kopf hin und her. Und das liegt nicht am Bier, sondern es liegt daran, dass er glaube ich, ein oder zwei Namen hat.
Also ich habe zwei Namen. Und der eine ist für mich der Verlierer der Saison, weil er einfach viel Pech hatte in dieser Saison. Und das ist Trevor Parks. Durch die Verletzung auf der anderen Seite in seiner Position auch verdrängt durch euren Gewinner, durch Andy Eder auch so ein bisschen vom Bild nach hinten gedrängt, weil der das momentan besser spielt als er, also auch in den Spielen als Parks fit war, hat der doch ein bisschen Pech auch immer im Abstand. Also da hoffe ich, dass er stark zurückkommt und der große Verlierer für mich in dieser Saison ist einfach Yannick Seidenberg. Und zwar aus der Gesamtsituation. Man weiß immer noch nicht genau, was es ist, aber sollten sich gewisse Gerüchte verdichten, ist es schon einfach krass, dass du wegen Unaufmerksamkeiten oder kleinen, wegen einem Fehler oder wegen dem kurzen Ding, deine komplette Karriere, die ja wirklich enorm war, das vergisst man ja auch in so Geschichten immer wieder. Yannick Seidenberg hat eine hervorragende Karriere, er ist ein hervorragender Eishockeyspieler gewesen. Dass das so ausläuft, deswegen ist er für mich der Verlierer, weil ich finde, egal wie oder was vorgefallen ist, glaube ich, so tief unter den Teppich darf man ihn einfach nicht kehren. Auch wenn es vielleicht ein bisschen momentan braucht, um ein bisschen aus der Öffentlichkeit auch rausgehalten zu werden. Aber das ist ein großer Name, der mir jetzt zu sehr untergeht, also.
Es gibt von offizieller Seite kein neues Update. Wir werden nicht blind rumspekulieren. Fakt ist, solche Verfahren dauern, Ermittlungsverfahren. Meine Vermutung ist, dass wir ganz lange Zeit weiterhin nichts hören werden. Ich habe es schon mal gesagt, ich befürchte, wir werden Yannick Seidenberg nicht mehr im Trikot des EHC Red Bull München sehen. Vielleicht werden wir ihn sogar gar nicht mehr sehen als Eishockey-Profi. Vielleicht eine Anmerkung an dieser Stelle, was mir gerade auffällt, tatsächlich bei der offiziellen DEL-Seite ist Yannick Seidenberg auch gar nicht mehr gelistet im Kader des EHC. Von meiner Seite, Verlierer der Saison, mir fallen zwei ein und da fällt es mir tatsächlich ein bisschen schwer, die Namen zu nennen, aber das ist mein Bauchgefühl. Das eine ist Justin Schütz tatsächlich, weil der nächste Step nicht kommt, dem jeder ihm zutrauen würde. Ich finde, er ist in seiner hochveranlagten Entwicklung irgendwo so ein Tick stehen geblieben. Deswegen wird es wahrscheinlich, so wie es natürlich jetzt aussieht, auf die Trennung am Saisonende rauslaufen. Ich hoffe wirklich sehr, dass ihm das nochmal einen Push gibt, weil was er kann, das hat er schon des Öfteren bewiesen und einfach auch angedeutet. Aber in diesem Kollektiv, er kommt nicht in diesen nächsten Gang. Und deswegen ist er für mich so ein bisschen einer der Verlierer der bisherigen Saison. Und der zweite, und das tut mir fast noch mehr weh, weil er oft oder weil er zum großen Teil gar nichts dafür kann, das ist Julian Lutz, wegen seiner verdammten Verletzungsanfälligkeit. Weil dass er ein richtig guter Mann ist, dass der nicht ohne Grund gedraftet wurde, steht alles überhaupt nicht zur Diskussion. Und da geht es mir jetzt nicht um die Person Julian Lutz, da geht es mir nicht um den talentierten Spieler, sondern er ist der Verlierer, weil ihm sein Körper zu oft bisher einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich weiß, es ist vielleicht jetzt ein hartes Urteil von mir, wenn wir in diesen Kategorien reden. Ich hoffe sehr, dass ich am Ende der Hauptrunde, am Ende dieser Saison das revidiere oder revidieren kann. Wenn wir jetzt schon dabei sind, dann würde ich gleich mal, um durch die Talsohle komplett durchzukommen, würde ich noch auf das Lowlight zu sprechen kommen. Was war denn das Lowlight bisher für euch in der Saison des Eishockey-Club?
Was ist ein Lowlight?
Es gibt ein Highlight und es gibt ein Lowlight.
Ach so.
Also sag irgendwas mit Straubingen und du bist sicher.
Ja, tatsächlich. Also, wenn man das so, für mich war das die Situation nach dem Spiel bei Straubing oder gegen Straubingen, als es dann bei uns im Stadion zu kleinen Auseinandersetzungen gekommen ist. Und für mich ist das Lowlight jetzt nicht, weil ich jetzt sagen muss, klar, allen Schilderungen und so wie es wohl gewesen war, ging es von den Straubingern aus. Für mich ist das Lowlight, dass ich sowas einfach beim Eishockey nicht sehen möchte und wirklich sehr und dann auch noch bei uns, und zwar egal von wem das ausgeht. Sowas, und da nehme ich jetzt alle Stadien mit. Wir haben es aus Berlin gehört, wir haben es aus Ingolstadt gehört, wir haben es aus Iserlohn gehört. Wir haben es diese Saison einfach zu oft gehört, dass sich irgendwelche Fangruppierungen gegenseitig meinen, wenn La 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 singen, klatschen, hüpfen nicht mehr ausreicht, um den anderen zu übertrumpfen oder sich miteinander zu messen und zu reiben. Vielleicht auch mal andere Wege findet. Und das möchte ich nicht beim Eishockey haben. Ich möchte das gar nicht haben. Und ich will auch nicht, dass es irgendwo einreißt hier.
Ich sehe gerade auch bei Gilbert zustimmendes Nicken. Ich habe so das Gefühl, das kann nur das Lowlight der Saison sein bisher.
Ja, und vor allem, es reißt ja nicht ab. Wie der Sebi sagt, du hörst es aus jeder Ecke eigentlich. Ja, manche Namen, manche Orte, sage ich jetzt mal, werden dann öfter genannt in dem Zusammenhang. Da wisst ihr, von dem ich spreche. Aber jetzt war es ja am Samstag beim Winter Game soll es ja auch wieder ein bisschen gekracht haben. Also es ist einfach was vor allem in der Saison Überhand nimmt, dass es mal kleine Sachen gab, dass einer sich halt mal, weil er doch schon zwei Bier getrunken hat, dann nicht mehr im Griff hat. Das kommt ja vor, ja, das kommt überall vor. Aber dass es halt in der Masse jetzt diese Saison auftaucht und dann, wie Sebi sagt, dann auch noch bei uns, ja. Das muss nicht sein, das wollen wir nicht haben. Und es ist einfach traurig, dass es mittlerweile leider auch im Eishockey ist, dass die Idioten angekommen sind. Ja.
Ich möchte auch gar nicht mehr dazu sagen. Es gibt nichts, was ein tieferer Tiefpunkt war bisher in dieser Saison als diese Vorkommnisse. Bin ich komplett bei euch. Deswegen gehen wir gleich weiter und kommen vom Lowlight zum Highlight der Saison bisher. Wie schaut's aus, Burschen?
Ja, wenn der Egel da wäre, würde uns jetzt von Auswärtsfahrten wahrscheinlich erzählen in der Champions Hockey League. schönen Gruß an dich, Egel.
Oder ja, von mich, Frankfurt. Frankfurt war also
Heilig Drei König, wir sind dort. Nur mal so. Ja.
Ich beziehe es jetzt einfach nur mal aufs Sportliche und für mich ist das Highlight eigentlich jetzt dieses Jahr tatsächlich die aktuelle Verfassung von der Mannschaft, eben vor allem diese Spiele, die knappen Dinger, wo jeder von uns schon wieder irgendwie vorm Fernseher sitzt oder im Stadion steht und sich denkt, ja, das verlieren wir jetzt noch oder das verspielen wir jetzt, weil wir einfach zu passiv sind und dass wir die Spiele jetzt auch nach Hause bringen können. Dieses Wochenende, ich weiß nicht, vor ein oder zwei Wochen, wo wir beide Spiele mit 3-2 gewinnen und du eigentlich bei jedem Spiel gedacht hast, scheiße, das könnte jetzt doch noch in die andere Richtung gehen. Also für mich ist einfach, da bin ich nochmal beim Kollektiv, ich finde es gut, dass sich das so gefangen hat. Ich meine, ich habe ja auch oft und viel geschimpft zu Anfang der Saison. Von daher ist das Highlight für mich eigentlich, dass es jetzt tatsächlich läuft, dass die Maschine läuft, dass ein Rädchen ins andere greift und das einfach vorwärts geht.
Jetzt wäre der Flo als Nummer 2 dran.
Ach, soll ich jetzt diesmal?
Ja. Wir müssen ja ein bisschen durchwechseln.
Ach so. Ja gut, dann würde ich jetzt Folgendes sagen. Und zwar etwas, was ich vor 2 Monaten nicht gedacht hätte, dass ich das sage. Vor allem nicht nach dem, was wir da mal so erarbeitet haben. Das Highlight.
Philipp, nein, lass doch mich zu. Jetzt nimmt er mir meinen Punkt auch noch weg. Ich
dachte, ja. Das Highlight sind für mich ist für mich der Umschwung bei den Zuschauerzahlen. Ja. Und zwar, wir haben ja drüber gesprochen gehabt, dass wir eine kleine Erhebung gemacht haben, speziell für München, aber natürlich auch so ein bisschen DEL-weit im Vergleich zu dem Saisonauftakt vor Pandemiezeiten. Und da war uns ja wirklich auch ein bisschen, ich will nicht sagen Angst und Bang, aber wir waren deutlich besorgt. Jetzt ist ein Turnaround da. Das ist wirklich ein Aufschwung beim EHC Red Bull München. Wir schreiben mittlerweile einen Zuschauerschnitt in dieser Saison von 4.120. Der war mal deutlicher weiter unten. Ich würde mal sagen, bei 3.4, 3.5 war der mal. Das ist vor allem in den letzten Wochen passiert durch, klar, natürlich durch Zuschaueraktionen, sowas wie die Familienspieltage. Aber die funktionieren. Und wir haben es in der letzten Folge schon angesprochen gehabt. Da ist ein Schalter gedrückt worden, der anscheinend wirklich gut funktioniert. Und das ist stimmt nicht sehr, sehr positiv. Hoffen wir, dass es so bleibt. Hoffen wir, dass da noch mehr Schwung reinkommt. Hoffen wir auch, dass die Pandemie uns da diesmal nicht vielleicht noch mal einen Strich durch die Rechnung macht. Also da hoffe ich wirklich. Nicht nur aus sportlicher Sicht, natürlich in erster Linie für uns alle, aber natürlich auch aus sportlicher Sicht, dass der Drang zu Live-Sport wieder mehr kommt Und da möchte ich, wir kritisieren viel, aber da wurden wohl die richtigen Schlüsse gezogen, weil da sind viele neue Gesichter dabei und ich habe das Gefühl, dass das, wenn auch im Kleinen, aber jetzt langsam schon mal fruchtet und mit Blick natürlich auf den SAP-Garden, ist es jetzt auch der Punkt, wo das fruchten muss. Aber es stimmt mich positiv und deswegen wäre das momentan das Highlight für mich.
Und wir laufen auch schon wieder ein Problem rein, weil die Sitzplätze dann schon wieder vergriffen sind. Stichwort Familienspieltag, Freunde von uns wollten dann hin mit den Kindern und ich sage jetzt mal, nicht sehr kurzfristig, aber mittelfristig dann doch entschieden, wir gehen jetzt hin, keine Sitzplatzkarten mehr, Thema erledigt. Also ja, schön, aber schade. Aber das ist ja ein bekanntes Problem. Also.
Nichts Neues. Sebi.
Ich war tatsächlich auch bei den Zuschauerzahlen und ich denke, jetzt am nächstes Wochenende werden wir da nochmal ein Highlight obendrauf kriegen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade gegen Mannheim jetzt dann nochmal ordentlich nochmal voll wird, bevor jetzt dann die Wolfsburg und Iserlohn und so Wochen kommen, die den Schnitt, den Jubelschnitt vielleicht wieder ein bisschen. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Ich lasse mich dieses Jahr eh super gern vom Gegenteil überzeugen. Ja, also wir waren ja da furchtbar pessimistisch unterwegs und ich glaube, dass wir da gar nicht so falsch lagen, wie wir unterwegs waren. Aber wir kommen einfach gut raus. Und es ist so schön, es sind so viele. Und das gefällt mir jetzt vielleicht auch, weil ich ja selber meine Kinder gelegentlich jetzt auch mitgenommen habe. Wir haben ein extrem angenehmes Publikum momentan bei uns in der Halle und wir haben viele Kinder, wir haben viele gut aufgelegte Studenten da, die halt einfach das auch als die aus so einem Spieltag einfach auch so eine große Party machen, so ein Ding, nicht einfach nur ein Event, sondern so richtig ja, eine richtig schöne Party eigentlich am Abend machen. Die Kinder sind gut drauf, die Leute sind gut drauf. Eben genau das, was vorher so das Lowlight war, haben wir sehr wenig bei uns in der Halle von diesen gewaltbereiten Leuten, die irgendwo unterwegs sind. Fallen mir auf Anhieb jetzt auch optisch keine wirklich ein, die da in jedem Spieltag irgendwo Rambazamba Rabatz machen, sondern es ist einfach jedes Mal eine große, schöne Party, wenn wir da feiern. Auch danach noch draußen am Parkplatz, da sind ja noch ein Haufen Leute immer unterwegs, die einfach die gute Stimmung mit raustragen, auch nach den verlorenen Spielen, die wir die Saison hatten. Gefällt mir gut. Also einfach weiter.
So sei es. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Kategorie Newcomer. Was sagen wir denn da?
Frankfurt.
Würde ich so unterschreiben grundsätzlich, ja. Jetzt muss man gleich dazu sagen, Newcomer kann in der Hinsicht jetzt alles sein. Es kann ein Neuzugang sein, es kann ein junger Spieler sein. Ne? Also wir haben das nicht festgelegt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was da kommt. Es kommt erstmal nichts. Dann fange ich mal an. Es ist eigentlich kein Newcomer, weil man ihn kennt. Aber, und der Name ist aber auch schon mal gefallen. Es ist Philipp Areca. Und zwar Newcomer, weil er jetzt einen neuen Impact in der Mannschaft für meinen Geschmack hat. Das wegen seinem Standing. Letztes Jahr war er der Youngster. Und jetzt ist er für mich, er gehört da rein.
Du hast deinen Standpunkt klar gemacht, lieber Flo. Wir nehmen das so zur Kenntnis. ja.
Nein, Moment.
In other news.
Ja, aber ich würde noch einen nennen.
Und findest du mir meinen weg?
Nein, glaube ich nicht. Liebe Grüße an Wolfi Dietrich. Den Ersatzstadionsprecher, der seine Premiere mehr als gut gemacht hat.
Ja.
Ich werde euch jetzt nicht ausbringen.
Ich bin gerade am Überlegen, ob der Wolfi nicht wirklich der beste Kompromiss ist, um nicht alle anderen vielleicht zu weit hoch zu würdigen oder runter zu runterzuheben, die man da so rumlaufen haben.
Herzlichen Glückwunsch, Wolfi, übrigens nachträglich auch auf diesem Wege noch in den letzten Tagen Geburtstag gehabt.
Also das ist, ich denke, da bin ich, Newcomer, mein Gott. Niederberger, klar, ist er neu, aber ich meine, Niederberger liefert das, was man von ihm erwartet hat.
Das muss aber ich glaube, genau nicht. Deswegen ist er so der Newcomer, weil es muss ja jetzt nicht immer jemand Junges sein oder jemand komplett, beim EAC ist er neu. Und ich glaube, es ist tatsächlich mal wirklich einer der wenigen Neuzugänge, der tatsächlich von Anfang an das liefert, was man von ihm erwartet.
Ja, das stimmt, weil ich hätte eigentlich darauf gehofft, dass es D'Souza wird. Ist ordentlich, aber jetzt noch nicht so.
Aber er hat sich gemacht. Also so.
Das muss richtig.
Es wird.
Für mich ist noch ein bisschen Appendino mit dazu.
Ja, sehr guter Punkt.
Weil, wenn ich mir anschaue, was der nach zwei Saison gemacht hat, wo er jeweils, glaube ich, nur 4 oder 5 Spiele gemacht hat und ein bisschen Training mit dazu, wenn er jetzt schon wieder so zurückkommt, dann auf der einen Seite schade, weil man irgendwo erahnen kann, was aus dem Kerl geworden wäre, wenn der die letzten 2 Jahre auch hätte komplett durchziehen können. Auf der anderen Seite, von ihm hat man ja wirklich nicht gewusst, kommt da jetzt wieder was, was passiert da jetzt, kämpft er sich nochmal zu, also für mich, ich nehme da Appendino noch mit dazu.
Bin ich auch mit dabei und dann läuten wir doch mal die letzte Runde ein, und zwar die Überraschung der Saison, und da hätte ich jetzt tatsächlich Nicolas Appendino gesagt, dass der nach so vielen Rückschlägen wieder ein fester Bestandteil der Mannschaft ist und wenn er spielt, wirklich Impact hat. Hm. Ich gebe es ganz offen zu, hätte ich nicht mehr damit gerechnet.
Geht mir genauso. Ja. Kann ich so unterschreiben.
Ja. Ja. Da bleibe ich einfach bei dem, was ich vorher schon beim Mitkommen. Also es ist wirklich, Appendino ist für mich die große Überraschung, was wir da bekommen haben.
Gut, dann waren das unsere Halbjahreszeugnisse. Ich schmeiß mal noch mal ein paar Zahlen einfach rein, weil ich es tatsächlich sehr interessant finde. Topscorer bisher beim EHC Red Bull München in dieser Saison, Andi Eder mit 22 Punkten, das haben wir schon angesprochen. Er ist mit 11 Toren auch gleichzeitig bester Torschütze tatsächlich. Muss ich nochmal nachgucken, ob er da alleiniger Spitzenreiter ist. Ist er ja. Auf Platz 2 übrigens Chris D'Souza mit 10 Treffern. Es folgen dann Austin Ortega und Yasin Elis mit jeweils 9. Den besten Vorlagengeber, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ratet mal. Einfach bitte nicht nachgucken.
Verteidiger, sage ich.
Das weiß man ja, also.
Du sollst nicht nachgucken, habe ich gesagt.
Mein Gott, ich muss nicht nachgucken.
Na, wer ist es?
Es ist Blum. Blum. Entschuldigung, ich dachte, ich wollte dieses Jahr unbedingt bei Blum bleiben.
Es ist Jonathan Blum mit 19 Assists.
Ja.
Die meisten Schüsse auf dem Feld gibt Ryan McKinnon ab mit 133. Und wenn wir auf die Goalies gucken, die Save Percentage, Danny Außenbirken mit einem Gegentorschnitt von 2,43 und einer Save Percentage von 89,69%. Matthias Niederberger mit einem Gegentorschnitt von 1,69, das macht eine Percentage von 93,2. Und Daniel Alavina, ja, es waren nur 3 Einsätze, hat 1,11 Gegentore im Schnitt, das sind seine Save Percentage von 95,89.
Na, der war auch schon mal besser.
Meinst du nach seinen ersten DL-Minuten, so die ersten 60 und dann,
ja, also,
und dann hat er sich verhagelt?
Ja.
Oder in der Champions League.
Das ist aber, in der Champions League. Über
da ist er noch ohne Gegentor im Übrigen, ne? In der Champions League ist Daniel Alavina noch ohne Gegentor.
Ach,
Aber gut, damit machen wir den Deckel drauf auf das Zahlengewirr und auf unsere Halbjahres-Awards oder Einordnung, je nachdem, wie ihr es betiteln möchtet. Wir hätten am Ende noch zwei kleine Shortcuts. Und zwar, der ERC hat eine neue Webseite.
Ja, die funktioniert übrigens auf Safari nicht so gut.
Also ja, Chrome, da funktioniert es, wenn er einzieht, halt jetzt, ist jetzt deutlich näher an der App dran. Und es ist heller. Insgesamt.
Ja, muss man sich wieder dran gewöhnen. Natürlich wollen sie auch Karten verkaufen. Ich fand das, dieses kompakte Saison, wenn ich auf die Saison gehe und dann so einen kompakten Überblick habe, fand ich schöner, als dass da jetzt überall so große Dinger sind. Und aber natürlich verstehe ich, dass da überall stehen muss, jetzt Tickets sichern, weil man, davon lebt ja der Verein auch im gewissen Ding, dass man Karten dafür verkauft.
Nicht, nein.
Echt?
Wie?
Seit wann? Seit wann? Ist das mit der neuen Website jetzt gekommen?
anscheinend.
Nein, was mir tatsächlich fehlt, und da, ich weiß nicht, ob das euch nicht so ist, also mir fehlt wirklich dieser Dark Mode. Ich hab's lieber dunkel, ganz ehrlich.
Ja, die Option, ich hätte gerne die Option auf dem Handy zumindest.
Ja. Eben. Also, wenn
das vielleicht zuhört, noch als, der genau, das als kleiner Hinweis, die Option eines Dark Modes. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Aber ansonsten persönlich finde ich es gelungen. Also.
Ja, es sieht frischer aus, definitiv.
Ja. Ist halt wieder zeitgemäßer, ja.
Genau das. Und Stichwort zeitgemäß bringt uns zu einem Punkt, der heute in der Abendzeitung herauszulesen war. Wir fragen uns ja schon seit längerem, was passiert denn eigentlich mit der alten Eishalle, wenn der SAP-Garten eröffnet wird? Und unsere Sportbürgermeisterin Verena Dietl hat in einem Interview der AZ, beziehungsweise ist in einem Interview der AZ vom Montag darauf angesprochen worden, was denn ab 2024 mit der alten Eishalle sein wird. Und dort ist herauszulesen, dass der Olympiapark, die Olympiapark GmbH, geht erstmal von einer Zwischennutzung für Actionsport wie Skateboarding aus. Und es ist aber natürlich die Frage, was passiert danach, nach dieser Zwischennutzung? Und die Antwort von Verena Dietl ist, wir haben uns früh damit auseinandergesetzt und das immer im Blick gehabt. Es gibt unterschiedliche Vorstellungen, etwa ein Kongresszentrum oder aber eine neue Halle mit etwa 6.000 bis 7.000 Plätzen oder tendenziell vielleicht sogar eine Verbindung aus beidem. Jetzt kann man natürlich sagen, da wird gerade eine Multifunktionshalle drüben gebaut am anderen Ende. Wieso? Das sei die Idealvorstellung des Olympiaparks, dass dort eben nochmal eine neue Halle entsteht oder ein Kongresszentrum oder eben die Kombination. Und die Erklärung von Verena Dietl, warum man diese Halle denn brauchen würde, ist folgende. Die kleine Olympiahalle ist ja nicht nutzbar für Sport und wir diskutieren eben, was noch fehlt und was gebraucht wird. Ja. Wenn wir uns ganz ehrlich sind, so eine zwischengroße Halle für Profisport gibt es in München nicht.
Na gut, die Rudi-Sedlmayr-Halle ist halt jetzt dann auch, die wird nicht jünger.
Auch noch so ein Ding, ja.
Die wird von der Stadt jetzt dann schon und warum nicht die auch mit rüberholen und genau, also von dem her finde ich das gut. Aber ich hätte auch noch was zum Ende. Also
Sie werden Shortcut.
Ja, Shortcut oder nicht. Ich möchte einfach noch mal Werbung machen beim Spiel jetzt gegen Mannheim. Hinter der Nordkurve sind die EHC-Fans on Tour. Die verkaufen Sternwerfer, damit wir mal wieder einen richtig schönen Sternelwerferkurve haben. Und der Erlös geht an die Kinderkrebsstation im Schwabinger Krankenhaus. Und hoffe ich, dass erstens alle weggehen und wenn alle weg sind, hoffe ich, dass die Leute von EHC-Fans on Tour noch extra welche haben, weil ich glaube, da werden richtig viele weggehen und zwar richtig viele. Also genau.
Wäre eine schöne.
Also ich habe mir vorgenommen für jedes Mal und das konnte ich am Anfang nicht sagen, sonst übertreibt das. Für jedes Mal, wenn der Flo in diesem Podcast sagt, der Münchner Eishockey-Kosmos, kaufe ich eine Packung.
Haben die so viele?
Gezählt bin ich jetzt schon bei 4. Also es ist.
Das heißt, ja, er war heute machst du eine Stricherliste oder wie?
Ja, man muss halt nochmal nachhören. Also.
Vielleicht hilft dir der ein oder andere Hörer des Münchner Eishockey-Kosmos, danach zu hören.
Ja, genau. Vielleicht macht jeder ja mit.
Und unterstützt den Sebi finanziell, bevor ich ihn ruiniere.
Hier, nein, nicht mich. Nicht
die sollen ja selber so oft dann kaufen.
Unterstützt so. Die Aktion, genau.
Oder so. Wäre noch viel besser. Nein, tolle Aktion, absolut unterstützenswert, auch noch für einen guten Zweck. Das freut uns sehr. Dann haben wir heute eine bisschen in Überlänge ausgeartete Folge Nummer 118. Aber wie wir es ja schon gesagt haben, auf die nächste Folge müsst ihr 2-3 Tage länger warten, denn Special Case, da gibt es den Crossover mit Sharkbite, den wir dann im Herrschaftszeiten im Paulaner Tal aufnehmen, im dortigen ersten Wirtshaus-Podcast-Studio der Welt.
Am 13.
Genau, und dementsprechend kommt die Folge dann am Mittwoch, den 14. müsst ihr dann bei euch zum bestenfalls zum Frühstück serviert werden. Hoffe ich zumindest, dass sich das so ausgeht. Das wäre zumindest mein Plan. Ja, ich muss halt an dem Abend noch irgendwie schneiden. Naja, kriegen wir schon hin.
Also wer Hunger und Durst hat, das Geile in diesem Studio, wir haben es ja schon öfters gehabt, das ist hinter einer Glasscheibe. Das heißt, wer sonst noch früh genug da ist und einen Tisch hat, der kann da ja auch zuschauen. Und
danach kann man sogar mit uns reden.
Den einen oder anderen Ratsch oder danach einen trinken. Ich bin leider nicht dabei, aber ich fände es schon schön, wenn vielleicht der ein oder andere noch einen Weg findet dazu.
Die Mannschaftsaufstellung, also die geplante Aufstellung des Packmas-Podcasts ist der Egel und meine Wenigkeit.
Ja.
Jo. Vielleicht schaut der Gilbert ja spontan auf einen Ratsch und noch Holby vorbei.
Ja, warum eigentlich nicht?
Warum eigentlich nicht?
Ich bin dann der an der Scheibe klebt.
Und uns ablenkt. Und mal guckt, wie schaltig diese Kabine wirklich ist. Liebe Kollegen vom Herrschaftszeiten und vom Sharkbite, freut euch auf den Gilbert. Mal gucken, was ich rausschneiden kann. Nein, das soll es gewesen sein mit Packmas Podcast, Folge Nummer 118. Ich verweise zum Ende natürlich wieder auf Facebook, Twitter, Instagram. Dort verpasst ihr nichts, was sich bei uns tut. Abonniert diesen Podcast, empfehlt uns weiter, lasst gerne 5-Sterne-Bewertungen da im besten Falle. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten weiß-blauen Grüßen vom Münchner Eishockey-Stammtisch in Richtung Münchner Eishockey-Kosmos. Bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv und in München, ihr wisst's alle, gilt vor allem eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
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 Wir sind der Münchner IHC, der Verein, auf den ich steh. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herz schlägt weiß und blau.